NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Plötzlich tauchen sie auf. Bislang unentdeckte Gänge und Hohlräume in den Pyramiden in Kairo. Der Goldschmuck einer reichen Wikingerfrau in Haithabu. Oder in Frankfurt die Reste einer Siedlung aus der Steinzeit. Allein im vergangenen Jahr gab es so viele spektakuläre Entdeckungen in der Archäologie, dass die sich hier nur schwer alle aufzählen lassen. Funde, die uns die Möglichkeit geben, mehr über das Leben der Menschen vor Hunderten oder auch Tausenden von Jahren zu erfahren. In einigen Fällen haben Forscher gezielt nach ihnen gesucht. In anderen war es eher ein Zufall, dass sie gefunden wurden. Archäologische Entdeckungen, darum geht es heute auch in unserem Schwerpunkt. Aber bevor wir uns diesem Thema zuwenden, werfen wir noch einen Blick auf Verschwörungstheorien. Denn die scheinen im Trend zu liegen. Zumindest macht es den Eindruck, wenn es um wissenschaftliche Erkenntnisse oder Forschungen geht. Zum Beispiel kursieren nach wie vor Gerüchte, dass die Mondlandung von der NASA nur vorgetäuscht worden war. Oder andere, dass HIV gezielt in Laboren der CIA entwickelt wurde, um Homosexuelle auszurotten. Und nicht zuletzt gab es in den vergangenen Jahren auch immer wieder Behauptungen, dass der Klimawandel gar kein wirkliches Problem wäre, sondern eine reine Erfindung, die von geltungssüchtigen Wissenschaftlern in die Welt gesetzt worden ist. Oder auch von Chinesen, die den USA wegen des Ausstiegs aus dem Klimaabkommen schaden wollen würden. Warum entstehen entgegen aller Erkenntnisse aus der Forschung immer wieder solche Verschwörungstheorien? Und warum gibt es viele Menschen, die daran auch glauben? Wissenschaftler in Bamberg wollten diesen Fragen auf den Grund gehen. Hartmut Grawe berichtet.
Also wenn ich ein Mensch bin, dem Demokratie, dem Freiheit, dem Transparenz sehr wichtig sind, dann nehme ich vielleicht sehr sensibel Bedrohungen dieser Freiheit wahr und bin dann auch geneigt, Erklärungen dazu zu suchen, warum die jetzt bedroht ist. Und das ist dann eben oft eine Verschwörungstheorie. Man muss aber sagen, dass generell fast jeder Mensch dafür empfänglich ist, wenn eben die richtigen Werte bedroht sind.
Der Psychologe Markus Raab erforscht an der Universität Bamberg unsere Wahrnehmung. Dazu gehört auch das Verarbeiten der Nachrichten, die uns täglich erreichen. Raab und seine Kollegen haben in Laborexperimenten herausgefunden, dass der Glaube an geheime Machenschaften durchaus kein Randgruppenphänomen ist, sondern je nach vermeintlicher Verschwörung sehr verbreitet. Die Bamberger Forscher sehen die sogenannte Filterblase als Hauptursache, also die Tendenz von uns allen, Informationen beiseite zu lassen, die uns nicht in den Kram passen.
Ein psychologischer Befund ist natürlich immer, dass Menschen Informationen übernehmen, die zu ihrem Weltbild passen und die vielleicht auch bestehende Meinungen schon bestärken. Das ist aber wahrscheinlich nicht der ganze Erklärungsansatz.
Wie sehr ein Mensch auf einer möglicherweise widersprüchlichen und extremen Weltsicht beharrt, hängt wohl auch von Persönlichkeitsmerkmalen ab. Darauf deutet unter anderem eine aktuelle Studie von Psychologen der Universität Grenoble in Frankreich hin. Ein Mensch, der sich gern von der Masse abheben möchte, tendiert etwas stärker zum Glauben an Verschwörungen als andere. Analysen von Diskussionen im Internet bestätigen das.
Ich persönlich als Verschwörungstheoretiker durchschaue hier alles ganz genau. Ich habe also einen Wissensvorsprung vor den einfachen, dummen Schafen um mich herum, die nicht kapiert haben, dass X, Y und Z Teile einer Verschwörung sind.
Die Kulturhistorikerin Eva Horn von der Universität Wien hat Verschwörungstheorien der Vergangenheit untersucht. Drei Merkmale tauchen in historischen Beispielen immer wieder auf.
Die Konstruktion eines Feindbilds mit bestimmten Eigenschaften. Zweiter Punkt wäre bestimmte Kommunikationsstrukturen. Dass da also bestimmte Nachrichtentransfers oder Wissenstransfers stattfinden, die nicht für den Außenstehenden irgendwie einsehbar sind. Der dritte Punkt wäre, und das ist der schwierigste, glaube ich, sind bestimmte Interessenskonstellationen.
Diese Gemeinsamkeiten sind allerdings abstrakt. Wem eine Verschwörungstheorie dunkle Machenschaften unterstellt und was ihre Anhänger damit vielleicht erreichen wollen, das war schon in der Vergangenheit äußerst unterschiedlich, sagt Eva Horn. Heute existieren nach Ansicht der Forscherin im Grunde gar keine in sich geschlossenen Verschwörungstheorien mehr, weil über das Internet jede beliebige Behauptung weltweit verbreiten kann.
Wenn ich jetzt jemanden, der sagt, ich glaube 9/11 war eine Verschwörung, sage, du, was genau ist denn dein Narrativ? Und ich frage das 10 Leute, dann werde ich 10 verschiedene Erzählungen bekommen.
Wenn sie für mich wichtig ist, zum Beispiel, weil meine Werte bedroht sind oder weil mein Weltbild davon abhängt, dann werde ich natürlich versuchen, alles zu tun, um auch sowas wie Messgeräte anzuzweifeln oder auch sowas wie eine objektive Wahrheit.
Letztere sei ohnehin selten, sagt Psychologe Raab. Jeder von uns nimmt die Welt etwas anders wahr. Daher plädiert der Bamberger Forscher dafür, Menschen grundsätzlich nicht mit dem Begriff Verschwörungstheoretiker abzustempeln, um den Dialog nicht abzuwürgen, solange eine Überzeugung nicht in Straftaten mündet. Die Wahrheitssuche im Zeitalter des Internets ist nämlich unmerklich immer schwerer geworden.
Also was halt vielen Menschen nicht bewusst ist, dass wenn sie Facebook aufmachen, dass da jeder ein anderes Facebook sieht, dass ich da nur die Dinge sehe, die schon zu meinen Überzeugungen passen, von Algorithmen bereitgestellt. Und wenn ich immer wieder nur diese Informationen sehe, glaube ich dann halt auch irgendwann, ich bin ja in der Mehrheitsmeinung. Auch bei Google, wenn Sie in Google was eingeben und Google erkennt Sie wieder, sind die Suchergebnisse andere. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst und das führt vielleicht auch zu dieser Haltung nach, natürlich habe ich recht, die Suchmaschine zeigt es mir doch auch.
Der Begriff der Verschwörungstheorie scheint also im Grunde überholt. Vielmehr versuchen wir alle, mehr oder minder verzweifelt, unsere Überzeugungen und unsere Persönlichkeit mit einer zunehmend chaotischen Welt in Einklang zu bringen. Wer wenigstens einigermaßen zur Wahrheit vordringen will, muss permanent möglichst viele unterschiedliche Informationsquellen nutzen und ihre Verlässlichkeit bewerten und immer wieder aufs Neue bereit sein, notfalls das eigene Weltbild in Frage zu stellen.
Dem Reiz von Verschwörungstheorien auf den Grund gehen. Das war ein Beitrag von Hartmut Grave.
You should put that cigarette out. You should have faith in my mouth. Like my mother, like your son. Like my temperamental lungs. Each piece fits into the next. Like I'm not black and I'm not white. Both reveal me in my sight. You've got twinkles in your eyes. You say vegetarians save lives. But there's your wings despite my back. There's your baby's bassinet. Will there be one more of me?
Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von Narco. Die CD heißt My Name is Beer. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt: den neuen Entdeckungen in der Archäologie. Durch sie können Altertumswissenschaftler nicht selten ganz neue Erkenntnisse über die menschliche Geschichte gewinnen. Das führt manchmal sogar dazu, dass unsere Geschichtsschreibung verändert oder um große Teile ergänzt werden muss. Möglicherweise ist das jetzt wieder der Fall. Unsere Kenntnisse über das Ende der Bronzezeit waren bisher lückenhaft. Aber jetzt ist ein Archäologe aus Zürich davon überzeugt, dass er Zeugnisse gefunden hat, die auf einen Staat hinweisen, von dem bislang noch in keinem Geschichtsbuch die Rede war. Dem Reich der Luvia. Bei den Menschen, die dort lebten, habe es sich um besonders blutrünstige Krieger gehandelt, die in der Bronzezeit tatsächlich sogar eine Art Weltkrieg ausgelöst hätten, sagt der Forscher. Dass darüber bisher noch kaum etwas bekannt war, sei eine historische Lücke, die er nun mit seinen neuen Funden schließen möchte. Allerdings bezweifeln andere Archäologen, dass das tatsächlich möglich ist. Daniela Remus mit Einzelheiten.
Vor nahezu 3000 Jahren entfachte die Leidenschaft für eine einzige Frau die größte Schlacht, die je für die Liebe geschlagen wurde.
Ich will sie zurückhaben. Wirst du mit mir in den Krieg ziehen, Bruder?
Mit dieser Frage beginnt der Trojanische Krieg, zumindest im Hollywood-Film Troja. Was damals wirklich passiert ist, ungefähr 1200 vor Christus, das wissen wir nicht. Denn der Bericht vom 10-jährigen Krieg der Griechen gegen die Trojaner, um die entführte Helena zurückzuholen, ist eine Geschichte der griechischen Mythologie, kein historischer Bericht. Fest steht aber, die Stadt Troja hat es tatsächlich gegeben und sie war für die damalige Welt der Bronzezeit politisch und wirtschaftlich ausgesprochen bedeutsam, bis sie zerstört wurde.
Es ist eine sehr faszinierende Zeit, weil es ein unglaublich tiefer Einschnitt in die Kulturgeschichte ist, von einem Ausmaß, wie er sich seither nicht mehr ereignet hat, 1200 vor Christus. Und die Frage ist natürlich, was hat das ausgelöst? Also das ist schon ein Schwerpunkt der archäologischen Forschung. Und da möchte man gerne wissen, was die Gründe dafür gewesen sind.
Der Archäologe Eberhard Zanker ist allerdings davon überzeugt, inzwischen schon mehr über diese Gründe herausgefunden zu haben. Nach seiner Meinung waren es Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft rivalisierender Großreiche, die Troja und die damaligen Hochkulturen in Schutt und Asche legten. Und in diesen Auseinandersetzungen hatten die Luvier eine bedeutende Rolle, über die in der Wissenschaft bisher noch wenig bekannt war.
Es ist so, dass der Name Luvia als Begriff für eine Sprache und eine Schrift schon seit rund 100 Jahren gebräuchlich ist. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich ihn auch auf einen Kulturkreis angewandt habe, und zwar auf den Westen der heutigen Türkei. Dort in der Gegend liegt ja Troja, was auch schon seit langem ausgegraben wird, aber ansonsten ist dort die Bronzezeit kaum erforscht.
Die Bronzezeit dauerte etwa 1000 Jahre lang, grob von 2000 bis 1000 vor Christus. Ein Teil davon hätten die Luvier in dieser Region in einem mächtigen Großreich zusammengelebt, behauptet der Archäologe. Eine These, die in der Wissenschaft aber sehr umstritten ist. Zanker ist allerdings trotzdem davon überzeugt, mit seinen Erkenntnissen über das extrem kriegerische Verhalten der Luvier das Rätsel des Untergangs Trojas und damit auch des Endes der Bronzezeit gelöst zu haben. Die Luvier hätten die anderen Reiche schlicht und ergreifend niedergemetzelt. Ganz anders sehen das viele andere Archäologen. Sie verweisen darauf, dass es keine Beweise für diese Theorie gibt. Weder die bisherigen Ausgrabungen noch die vorhandenen Textquellen könnten Zankers Ansatz stützen, so auch der Archäologe Mirko Novak von der Universität Bern.
Also insofern gibt es da relativ wenige weiße Flecken, die wir nicht füllen könnten. Nun ist es ja unbestritten, dass Luvier im Westen Kleinasiens gelebt haben. Das weiß man etwa seit 100 Jahren. Und es ist auch hinlänglich bekannt, dass es dort eine Vielzahl von Kleinstaaten gegeben hat, die zumindest zeitweise in Konföderationen organisiert waren, wie beispielsweise das Reich Asawa. Aber es ist völlig ausgeschlossen, dass so eine große Supermacht auf einem Niveau mit Ägypten oder dem Hethiterreich in dieser Zeit dort existiert haben könnte. Denn das hätte sich dann in den entsprechenden Textquellen ja irgendwo wiederfinden lassen.
Aber genau eine solche Textquelle, eine Hieroglypheninschrift, hat Eberhard Zanker jetzt präsentiert. Er hat die Abschrift einer luwischen Inschrift veröffentlicht.
Also das Dokument ist 29 Meter lang. Es ist eine Steininschrift, ein Fries, ungefähr 35 Zentimeter hoch. Und der Text stammt vom Kupanta Koruntas, das ist der Großkönig von Mira, aus der Zeit um 1180 vor Christus.
Darin beschreibt der Autor aus der Bronzezeit die Kriegszüge der Luvier gegen angrenzende Nachbarn, macht geografische Zuschreibungen und nennt Orte, über die bisher noch nicht berichtet wurde.
Also ich selber bin kein Linguist, ich kann den Text genauso wenig lesen wie Sie, aber ich arbeite natürlich mit Experten zusammen und die sagen, sie haben überhaupt gar keine Probleme bei der Interpretation des Textes selbst. Das Problem ist einerseits, dass wir das Original nicht haben, aber das ist durchaus normal. Das gibt es sehr häufig, dass die Originalinschriften verloren gegangen sind. Das zweite ist, dass es aus dem Nachlass eines Prähistorikers stammt, James Mellard, der einerseits ein genialer Entdecker war, aber andererseits auch ein paar Sachen wirklich erfunden hat. Und man weiß jetzt nicht, ist das eine geniale Entdeckung oder ist es eine seiner Erfindungen? Das können wir noch nicht sagen.
Gab es das Großreich der Luvier also doch nicht? Viele Archäologen bezweifeln zumindest die Echtheit dieses Dokuments. So sei beispielsweise die Schreibrichtung der Hieroglyphen nicht korrekt und sie seien aus verschiedenen historischen Epochen wild durcheinander gemischt. Unstimmigkeiten, die sehr leicht als Fälschung zu entlarven sind, sagen Wissenschaftler. Hinzu komme, der Text ist die Kopie einer Kopie. Das Original sei zum Bau einer Moschee genutzt worden. Den Text habe James Mellard selbst kopiert von einer Kopie, die ihm ein französischer Archäologe gezeigt habe. Das alles mache die Echtheit unwahrscheinlich, so der Archäologe Mirko Novak.
Also alles in allem ist diese ganze Sache sehr merkwürdig. Und dann kommt noch natürlich hinzu, dass Herr Mellard nun auch nicht unbedingt ein über alle Zweifel erhabener Wissenschaftler ist, denn er war schon in eine andere Affäre verwickelt, die sogenannte Dorag-Affäre, wo es ebenfalls um Umzeichnungen von Funden geht, die nie ein Mensch gesehen hat und bei denen eben sehr große Zweifel bestehen, ob dieser Fund jemals existiert hat.
Unter den Archäologen ist ein regelrechter Streit entstanden. Die Auseinandersetzungen um die Bedeutung der Luvier für das Ende der Bronzezeit klingt, je nach Perspektive, nach spannendem Krimi oder nach einer haarsträubenden Räuberpistole. Wird der Text als peinliche Fälschung entlarvt werden, so wie zum Beispiel Hitlers Tagebücher? Oder wird die Inschrift der Anfang sein, einer neuen Geschichtsschreibung für diese Epoche? Im Laufe dieses Jahres soll das vorgelegte Dokument von verschiedensten Schriftexperten geprüft werden, um diese Fragen sicher zu beantworten.
Ein archäologischer Streit um eine Lücke in der Geschichte des Abendlandes. Das war ein Beitrag von Daniela Remus.
Got 2 feet and seem to keep wandering away from me. Your curiosity is kind of irritating, and by that I mean you're not alone. I was waiting on you, and you were waiting on me, and so in silence we sit wondering. Wandering from your mind down the shoulders to your right hand on the face.
Die Stadt Hamburg ist eine große und weltbekannte Metropole. Aber über die Ursprünge und die Gründung dieser Stadt als Kaufmannszentrum vor etwa 1000 Jahren gibt es schriftliche, aber bislang kaum archäologische Zeugnisse. Das wollte der Archäologe Rainer Maria Weiß, auch Direktor des Archäologischen Museums in Hamburg, gemeinsam mit seinen Kollegen ändern. 2 Jahre lang, vom Jahr 2014 bis zum Jahr 2016, gab es in Hamburg darum Ausgrabungen, in denen die Wissenschaftler nach Zeugnissen dieser Zeit gesucht haben. Und tatsächlich wurden sie damals fündig. Deshalb stehen jetzt auch weitere Grabungen in der Hansestadt bevor. Darüber habe ich mit Rainer Maria Weiß gesprochen. Was waren das für Funde, die Sie dazu gebracht haben, demnächst die Grabungen fortzusetzen?
Na, wir haben das erste Mal bei diesen Ausgrabungen, die wir im Stadtzentrum durchgeführt haben, das 11. Jahrhundert archäologisch nachweisen können, dass sowas wie ein dunkles Jahrhundert in Hamburg zumindest archäologisch betrachtet ist. Und das ist konkret verbunden mit einem Gebäude, der sogenannten Neuen Burg. Es gibt in Hamburg eine alte Burg, wenn man so will. Das ist die namengebende Hammerburg. Aber die Neue Burg war uns völlig unbekannt und endlich haben wir sie erfasst. Man hat die Hammerburg irgendwann um 1020, wie wir vermutet haben, einplaniert und hat dann eine neue Burg wenige hundert Meter weiter errichtet. Drum heißt sie Neue Burg seit dem Mittelalter. Aber der genaue Verlauf, die genaue Größe, das genaue Aussehen und auch die Baugeschichte waren bis dato weitgehend unbekannt.
Und Sie haben jetzt Reste von dieser neuen Burg gefunden?
Wir haben zum einen Reste der neuen Burg gefunden, konnten die sehr genau datieren. Die Datierung der neuen Burg hat uns vollkommen überrascht. Und das ist zu verdanken der phänomenalen Holzerhaltung. Denn die neue Burg liegt in der Niederung der Alster. Also ist sie quasi im Grundwasserbereich, sodass die Holzbauteile sich ähnlich wie Moorleichen perfekt erhalten haben. Wir ziehen da also Eichen-, Birken- und Erlenstämme aus dem Grabungsschnitt und die sehen aus wie aus dem Baumarkt oder wie gestern gefällt, sind aber 1000 Jahre alt. Und zwar können wir anhand der Jahrringe das Felldatum auf den Herbst genau bestimmen. Das ist faszinierend.
Wie kommt es, dass solche archäologischen Funde erst jetzt gemacht wurden? Gab es bisher keine diesbezüglichen archäologischen Untersuchungen in der Stadt Hamburg?
Es sind verschiedene Faktoren, die dazu beitragen. Aber einen Faktor, glaube ich, den erkennt jeder, der Hamburg mal eben besuchen kommt. Das Panorama ist zwar jetzt geprägt durch die Elbphilharmonie, aber auch durch Unmassen von Baukränen. Es wird in Hamburg gebaut wie verrückt. Und überall, wo gebaut wird, müssen wir Archäologen bauvorgreifend in die Baustellen, um nach dem Rechten zu sehen. Also dieser aktuelle Bauboom führt auch zu einem Archäologieboom.
Wie kam es denn in diesem Fall zu dem Fund?
Die bisherigen Grabungen, die gelaufen sind zur Neuenburg, waren sehr typische Grabungen. Das heißt, ein Bauherr möchte bauen, der muss vorher etliche Stellen fragen, zum Beispiel den Kampfmittelräumdienst, der muss den Umweltschutz fragen und der muss auch die Archäologen fragen. Dann machen wir eine Auflage, sagen ihm also, Meister, in deinem Acker hast du ein Bau- oder Bodendenkmal. Wir müssen das vorher, und zwar auf deine Kosten, ausgraben. Dann kriegen wir ein Zeitfenster und ein Geldfenster und graben aus. In diesem speziellen Falle war der Sachverhalt etwas anders, weil der Bauherr eigentlich nur eine kleine Maßnahme vorhatte. Einen Stadtteil aufzuhübschen, um ihn dann zu einem interessanteren Geschäftsviertel zu machen. Der hatte eigentlich nur vor, die Straßenoberfläche neu zu gestalten, ein paar Bäume zu pflanzen Und beim Ausheben einiger dieser Löcher zu Bäumepflanzungen purzelten archäologische Reste munter und wir mussten Stopp schreien und dem Bauherrn in Aussicht stellen, dass die Grabung deutlich teurer wird, als er sich vorstellt. In diesem Bereich, wo wir jetzt ausgraben werden, tobte nicht nur der große Brand Hamburgs von 1842. Dort wurde nicht nur die Nikolaikirche danach errichtet. Dort tobte der Zweite Weltkrieg.
Da würde man eigentlich erwarten, dass auch da nicht mehr viel ist.
Genau das ist das Thema. Wir hätten eigentlich, wenn wir vorher gefragt worden wären, gesagt, naja, vielleicht ganz unten sind noch ein paar Spuren, aber weiter oben müsste alles zerstört sein.
Inwieweit kann diese Entdeckung auch neue Einblicke in die Stadtgeschichte dieser Kaufmannsstadt eröffnen?
Diese Zeit, das 12. Jahrhundert, fehlt uns archäologisch fast komplett und ist dort komplett vorhanden. Die Fragestellung, die wir jetzt haben, nämlich wie genau fand diese Gründung der Stadt statt? Wie haben sich die Grundstücke entwickelt? Das kennen wir alles archäologisch bislang überhaupt nicht. Von daher wird das alles neu sein.
Wie tief werden Sie jetzt graben?
Wir haben von Asphaltkante, von Gehsteigkante bis zur untersten Schicht 5 Meter vor uns. Und die sind dick bepackt mit einem Hausgrundriss, einem Gebäudegrundriss, einer Schicht über der anderen.
Müssen dafür die betroffenen Stellen in der Stadt abgesperrt werden?
Das ist eine ganz besondere logistische Herausforderung, denn unsere Grabungsstelle liegt im Zu- und Abfahrtsbereich einer der echten Großbaustellen in der Hamburger Innenstadt momentan, wo riesige Areale aus den 60er, 70er und 80er Jahren jetzt abgebrochen werden. Und der Abbruch muss abgefahren, der Neubau muss passieren und mitten in der Straße sitzen wir. Das ist der Grund, warum die Grabung auch nicht ganz billig ist, denn wir brauchen natürlich eine Baustellenabsicherung, die absolut garantiert, dass weder das wunderbare Leishaus noch die Nikolaikirche noch die Baukrane in unsere Baugrube, die am Ende bis zu 5 Meter tief sein wird, kippen.
Wie gespannt sind Sie auf die Ergebnisse?
Wirklich sehr gespannt, weil wir in dem Falle nicht wirklich wissen, was uns blüht, aber eine hohe Erwartungshaltung haben. Nur wir sind sehr, sehr optimistisch, weil die ersten Grabungsschürfungen ganz an der Oberfläche uns schon unversehrte Befunde jüngerer Zeiten gebracht haben. Und damit ist klar, die Älteren stecken noch unversehrt drunter.
Die neuen Grabungen in der Hansestadt werden schon in diesem Jahr beginnen. Das war Rainer Maria Weiß, Archäologe und Direktor des Archäologischen Museums in Hamburg.
Good night, son. I love the colors you chose in your clothes with. Night, sun, and the rays and how they are woven, watching me watch you fall over the ocean, putting a spin on my inner emotion, warming my face for this evening's devotion. I hope someone else sees you how I see you see me.
Seit Jahrzehnten untersuchen Altertumswissenschaftler in einer Kleinasien-Forschungsstelle in Münster die Geschichte des Lebens in der Antike. Dafür sind archäologische Funde für die Forscher wichtige Quellen. In einer Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien, unweit von Aleppo, haben sie eine besondere Entdeckung gemacht. Sie fanden unzählbar viele Siegelabdrücke aus der Antike, die ihnen ganz neue Einblicke in die damaligen Vorstellungen der Menschen von Göttern eröffnet haben. Annette Eversberg mit Details.
Dülük Antikkenti.
So nennt man in der Türkei Dulyche, eine antike Stadt, die einmal zur syrischen Provinz des Römischen Weltreichs gehört hat. Dort hat ein internationales Grabungsteam unter Leitung von Engelbert Winter von der Universität Münster versucht, mehr über die Bedeutung der antiken Stadt zu erfahren.
Heute liegt das archäologische Areal nahe der türkischen Metropole Gaziantep, eine der großen, pulsierenden, aufstrebenden Großstädte in Südostanatolien mit fast 2 Millionen Einwohnern, die 5th größte Stadt in der Türkei, die sich 50 Kilometer nördlich der türkisch-syrischen Grenze befindet und 50 Kilometer westlich vom Euphrat.
Unweit von der heutigen großen Metropole haben die Archäologen auf einem Hügel unter Äckern, Geröll und Sand die Zeugnisse einer antiken Stadt gefunden. Ein besonders großer Fund, 1000 Abdrücke von Siegeln. An ihnen lässt sich ablesen, welche Bedeutung die Welt der Götter damals für die Menschen gehabt hat, sagt der Archäologe Torben Schreiber.
Hier sehen wir eine weibliche Gottheit, eine Tyche. Hier können wir sie sogar etwas genauer benennen, die sogenannte Tyche von Antiochia. Das ist also ein Statuentypus eigentlich, also ein berühmtes hellenistisches Bildwerk. Wir kennen eben diese Tyche auch aus Darstellungen von Münzen oder wie in diesem Falle hier eben auch von Siegelabdrücken. Und die taucht tatsächlich in Dolichen sehr, sehr häufig auf. Also insgesamt sind über 300 Siegelabdrücke von diesem Siegel bekannt.
Tyche ist in der griechischen Mythologie die Göttin des Schicksals, aber auch die der glücklichen oder bösen Fügung und des Zufalls. Im Grunde die gleiche Göttin, die im Römischen Reich Fortuna hieß, eine hoch verehrte Frauengestalt. Aber die Siegel bezeugen noch weitaus mehr als die Verehrung dieser Göttin, sagt Torben Schreiber. Er ist nun damit beschäftigt, die geborgenen Funde genauer zu analysieren.
Die Frage, warum eben die Tyche hier so häufig aufgetreten ist, man könnte vermuten, da es eben eine Tyche ist, die auch einen konkreten Bezug zur Stadt hat, denn sie trägt eine Mauerkrone und Tyche ist eben sehr häufig auch in Verbindung mit Städten eben dargestellt worden, dass es sich um ein städtisches Siegel handelt.
Womöglich das Siegel der antiken Stadt Dolichen? Die Archäologen gehen davon aus.
Mit Sicherheit können wir es dann bei denen sagen, wo eben beispielsweise der Stadtname draufsteht. Da können wir davon ausgehen, dass es das Stadtsiegel ist. Und dementsprechend kann man dann eben auch davon ausgehen, dass die Dokumente, die damit gesiegelt wurden, sicherlich in irgendeiner Form offizielle Dokumente darstellen.
Schon vor Jahren haben die Forscher aus Münster in der gleichen Region ein Heiligtum bei ihren Ausgrabungen gefunden, das sich nach neuen Erkenntnissen sogar bis in die Eisenzeit zurückdatieren lässt. Das war vor allem dem römischen Soldatengott Jupiter Dolichenus gewidmet. Das zu Doliche gehörende Heiligtum des Gottes mit dem Blitzbündel in der Hand, dem Attribut antiker Wettergötter, der Doppelaxt und dem Stier, auf dem er steht, ist nur etwa 2 Kilometer vom heutigen Ausgrabungsgelände entdeckt worden. Und auch zahlreiche der entdeckten Siegel zeigen den Soldatengott im Handschlag mit dem römischen Kaiser Augustus.
Der Kaiser zeigt eine enge Verbindung mit Jupiter Dolichenus eben. Man sieht, er erscheint, der Kaiser eben auch in Militärtracht, also ist auch eben als oberster Feldherr dargestellt. Und der Kult des Jupiter Dolichenus ist eben auch über die römischen Legionäre besonders verbreitet worden.
Die neu entdeckten Siegel zeichnen ein Bild, das die Archäologen auch mit anderen Funden vergleichen konnten. In dem antiken Doliche wurde reger Handel betrieben und es gab einen vielfältigen wirtschaftlichen Austausch zwischen den Mächten in dieser geostrategisch wichtigen Region der Antike, betont Engelbert Winter, indem er auf die Handschlaggeste zwischen Gott und Kaiser hinweist.
Die Stadt Doliche, die am Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus Teil des Römischen Reiches geworden ist und Teil der Provincia Syria gewesen ist, eine der östlichsten Provinzen des Römischen Reiches. Und ein solches Bild zeigt natürlich auch die Nähe und die Akzeptanz der römischen Herrschaft seitens einer Bevölkerung in einer Stadt wie Doliche im östlichen Kleinasien. Also ein schönes Zeugnis auch für die Integration einer solchen Stadt in den Verbund des Römischen Reiches.
Und die Funde in der Ausgrabungsstelle machen auch sehr deutlich, wie sich das religiöse und auch das städtische Leben abgespielt hat. Wie zum Beispiel das prachtvolle Mosaik einer römischen Therme, das die Wissenschaftler freigelegt haben.
Das Mosaik, was also zu dieser Badeanlage gehört, ist kein figürliches Mosaik, sondern ein ornamentales. Man kann aber eben schon sehen, dass anhand der Verlegetechnik, die man dort hat und auch anhand der Größe der Steine, die dort verwendet worden sind, die sind nämlich relativ klein, dass eben ein erheblicher Aufwand betrieben wurde, um das Bad dementsprechend auszustatten. Und das lässt schon dann auf eine relativ luxuriöse Ausstattung der gesamten Badeanlage schließen.
Solch eine römische Badeanstalt durfte in keiner Stadt fehlen, die sich ihrer Bedeutung bewusst war, weiß Grabungsleiter Engelbert Winter von der Universität Münster.
Wir kennen allerdings sehr, sehr wenig römische Thermenanlagen in dieser Region, sprich im östlichen Kleinasien, im antiken Nordsyrien. Insoweit ist der Fund einer römischen Thermenanlage, die offensichtlich auch sehr qualitätvoll ausgestattet gewesen ist, ein wissenschaftlich äußerst bedeutsamer Fund, wenn man sich eben Fragen des Badewesens, der Wasserversorgung, die damit zusammenhängt, in einer Stadt in dieser Region dann doch zuwenden will.
Die archäologischen Untersuchungen in der Region der ehemaligen antiken Stadt Dolice haben für die Wissenschaft einen unermesslichen Wert, sagt Winter. Denn inzwischen sind andere Städte mit einer vergleichbaren Geschichte durch den Bürgerkrieg in Syrien zerstört worden.
Das war ein Beitrag von Annette Eversberg. Neue archäologische Entdeckungen. Darum ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Batterien. Und zwar um Batterien, die umweltfreundlicher als die bisherigen sind.
Tripping out to this riff in our heads. Something that goes like this but comes out way different. Kinda like your first kiss. In those times, just in time, I fell out of some trees. Though I lay and saw the world so clearly and in all the right colors. In the sky.
Weltweit suchen Wissenschaftler nach neuen Ideen zur Speicherung von Strom. Nur eine davon ist die riesige Batterie in den unterirdischen Kavernen in Ostfriesland, von der wir vor kurzem berichtet haben. Immer mehr Forscher beschäftigen sich aber auch mit der Entwicklung von sehr viel kleineren Batterien. Denn bislang sind die Produktion und auch die Entsorgung von Batterien immer noch ein Umweltproblem. Der Grund: In ihnen befinden sich viele Schadstoffe, wie zum Beispiel Schwermetalle. Aber wie lassen sich umweltfreundlichere Batterien herstellen? Angelika Gördes-Giesen hat mit Forschern gesprochen, die auf diese Frage Antworten gefunden haben.
Die Zukunftsideen der Batterieforscher an der Technischen Hochschule in Aachen sind eigentlich ganz einfach. Ihr Motto: Aus alt macht neu. Für Christoph Linnemann ein Weg, um die Energiewende mit Batterien der klassischen Speicherform von Strom nachhaltig mitzugestalten.
Das eine ist eine Verlängerung der Lebensdauer. Das ist das Thema Second Use. Das andere ist ein Wiederverwenden von ganzen Komponenten. Und das letzte ist das Thema Recycling, wo man das Ganze auf Materialbasis wiederverwenden möchte.
Der Einsatz neuer umweltfreundlicher Materialien wie Graphit, eine Kohlenstoffverbindung, könnte nicht zuletzt auch die Produktionskosten senken. Billiger würden Batterien auch, wenn sie nach längerem Gebrauch nicht nur wieder aufgeladen, sondern auch nachgerüstet werden könnten.
Da geht es darum, ganze Komponenten sozusagen wieder zu gewinnen, also zum Beispiel eine Zelle oder auch das Gehäuse oder die Kühlung, und die direkt wieder in der neuen Anwendung wieder zu verwenden. Praktisches Beispiel: Wenn ich jetzt ein Elektroauto kaufe, gehen wir jetzt mal von 8 bis 10 Jahren Nutzungsdauer aus. Das sieht aber jetzt bei einem Porsche oder beim Tesla zum Beispiel anders aus. Den möchte ich wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren fahren. Und genau da setzen wir eigentlich an und fragen uns, wie kann man denn da die Nachserienversorgung von den Batteriepacks sicherstellen? Dafür muss es einheitliche Konzepte geben, sozusagen eine Update- und eine Upgrade-Fähigkeit von den Batteriepacks.
Bleiben wir bei dem Beispiel der Batterien für Autos. Aktueller Standard für Elektromobile sind Lithium-Ionen-Batterien. Sie besitzen eine hohe Energiedichte und können wieder aufgeladen werden. Mögliche Veränderungen im Sinne der Nachhaltigkeit sieht Martin Winter, Leiter des Batterieforschungszentrums in Münster, bei der Konstruktion der Batterien bei den einzelnen Bauteilen. Hier wird es Veränderungen geben, die Sinn machen würden.
Unser Maßstab ist im Moment die Lithium-Ionen-Technologie. Diese Technologie basiert darauf, dass man Lithium-Ionen zwischen der Plus- und Minuspolelektrode hin und her transportiert. Das ist die Lade-Entlade-Reaktion. Und dabei werden diese Lithium-Ionen in den Elektroden aufgenommen. Das ist im Prinzip wie eine Reaktion, wo es ein Wirt-Gas-Prinzip gibt. Also der Gas ist das Lithium-Ion und der Wirt sind die Elektroden. Der Wirt hat aber ein Gewicht und ein Volumen. Aber das Gewicht und das Volumen letztendlich dann der Batterie hochsetzt. Und damit kriegen wir weniger Energie pro Gewicht und Volumen gespeichert. Die Zukunft geht also dahin, dann mehr Gäste, also mehr Lithium-Ionen in den entsprechenden Wirten zu speichern, beziehungsweise, wenn das möglich ist, vielleicht sogar ganz auf die Wirte zu verzichten.
Ohne diese leistungsfähigeren Batterien werden E-Mobilität und Energiewende nicht auf Dauer funktionieren, glaubt der Wissenschaftler. Darum heißt es jetzt und möglichst schnell, die Batterien nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch leistungsstärker zu gestalten. Das gilt genauso für andere Batterien. Keine leichte Aufgabe, sagt Martin Winter.
Wir wollen das, was wir haben, die Lithium-Ionen-Technologie, besser machen. Das Zweite, was wir haben, ist, dass wir also Batteriematerialien entwickeln, die uns höhere Energieinhalte bringen und die auch schnell ladefähig sind, weil die Ladezeiten zum Beispiel Elektroauto im Moment kritisch sind. Wir haben bestimmte Elemente der Lithium-Ionen-Technologie, die eher selten sind und an die man schwer rankommen kann. Dazu gehört das Kobalt dazu, das Kupfer dazu, aber auch dann mittelfristig auch das Nickel. Wir versuchen, diese Elemente zu ersetzen durch günstigere, verfügbare Elemente.
Bei der Suche nach neuen, weltweit vorkommenden Rohstoffen gibt es erste Erfolge.
Zwei Themen. Das eine ist, dass wir versuchen, die wertvollen Stoffe, wie zum Beispiel Kobalt, natürlich möglichst vollständig zu rezyklieren. Da haben wir ein eigenes Forschungsprogramm dazu. Aber wir suchen eben auch dann, dass wir zum Beispiel Nickel und Kobalt durch Mangan ersetzen. Mangan ist ein sehr häufiges Element. Das ist im Prinzip auch möglich. Man kriegt auch sehr hohe Energieinhalte. Da haben wir im Moment nur das Problem, dass wir das noch nicht stabilisieren können. Das heißt, wir verlieren diese Energieinhalte, die im ersten Lade-Entladezyklus sehr hoch sind. Die gehen mit der Zeit immer weiter runter. Das müssen wir also in irgendeiner Form stabilisieren.
Ob in Uhren, Taschenlampen, Mobiltelefonen oder Tablets, Batterien sind bereits heute Hochleistungsakkus, aber in Zukunft vermutlich auch eine der Grundlagen für den langfristigen Erfolg der Energiewende, sagen die Wissenschaftler. Zum Beispiel, was die Speicherung von Strom aus Sonne und Wind betrifft. Sogenannte stationäre Batterien in großen Blöcken, die zum Beispiel direkt mit den Windparks gekoppelt sind, wären ideale Speicher, damit Stromnetze nicht überlastet sind.
Dann ist es so, dass wir dort auch sehr günstige Materialien dann nachher einsetzen wollen. Und auch wenn es geht, dann auch nachhaltige Materialien, also grüne Materialien ist das Thema dort. Und da zum Beispiel sind wir gerade dran, die Dual-Ionen-Technologie stark voranzutreiben. Das ist ein System, welches also überhaupt keine Metalle verwendet, sondern nur Graphit, Kohlenstoff, an der Plus- und Minuspolelektrode und eben auch sehr günstig in der Herstellung ist, weil wir dort ein wässriges Herstellungsverfahren haben. Zwar haben wir die Energieinhalte dort, die sicherlich im Moment nur ein Drittel der Lithium-Ionen-Technologie sind, aber wir können da auch sehr günstig dann nachher Zellen herstellen. Und das ist eigentlich eine sehr vielversprechende Technologie.
Batterieblöcke als Stromspeicher. Könnte man dazu nicht auch die alten Autobatterien umfunktionieren, wenn sie ausgetauscht werden müssen? Ja, sagt der Wissenschaftler Florian Plenter von der Universität Münster. Denn er macht genau das. Er baut alte E-Mobil-Batterien zu neuen Energiespeicherblöcken zusammen. Sie seien zwar nicht mehr so leistungsstark, aber immer noch funktionsfähig.
Jede Batterie altert individuell. Keine Batterie ist nach der Verwendung wie eine andere. Das heißt, man muss hier in einem ersten Schritt erstmal schauen, was habe ich eigentlich vorliegen, welche Qualität liegt hier, um dann in einem zweiten Schritt zu entscheiden, welche Weiterverwendungsszenarien würden sich eben eignen, um diese Batterie dort einzusetzen. Aktuell Daimler in Lünen, die eben aus ihren Flotten die Batterien nehmen und in so stationäre Speicher verbauen, als Pufferspeicher für das Netz.
Das wäre in Zukunft auch für Privathaushalte eine Möglichkeit. Der Batteriespeicher im Keller, in dem die Solarenergie vom eigenen Dach gespeichert werden und dann auch selbst genutzt werden könnte.
Umweltfreundlichere Batterien, Angelika Gördes-Giesen berichtete. Es ist eine erschreckende Neuigkeit aus der Forschung. Unseren Meeren geht sozusagen die Luft aus. Tatsächlich hat der Sauerstoffgehalt im Wasser in den vergangenen Jahren stärker abgenommen, als sich Forscher vorstellen konnten. Das hat ein internationales Team von Wissenschaftlern herausgefunden. Nach der neuen Studie ist im vergangenen halben Jahrhundert die Wassermenge, in der der Sauerstoff ganz fehlt, um mehr als das Vierfache gewachsen. Ist auch das eine Folge des Klimawandels? Und was hat das bereits jetzt für Folgen auf die Tierwelt in den Meeren? Andrea Ring hat sich mit Wissenschaftlern in Kiel getroffen, die an der neuen Studie zum Sauerstoffgehalt in den Meeren beteiligt waren.
Zum ersten Mal haben die Forscher sämtliche Daten, die es zum Sauerstoffgehalt in den Meeren gibt, ausgewertet. Und sie waren alarmiert. Der Sauerstoff im Ozean nimmt rapide ab, sagt Andreas Orschlies, Meereswissenschaftler am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel.
Also wir haben gesehen, der
Gesamtsauerstoffgehalt des ganzen globalen Ozeans hat um ungefähr 2% abgenommen in 50 Jahren. Und das ist, wenn wir uns das als Flächen angucken, hat sich diese Fläche um ungefähr die Fläche von Europa vergrößert.
Wenn das so weitergehe, sei der Sauerstoff irgendwann vollständig aufgebraucht, sagt Oschlies. Fische, Muscheln und Krebse können dann nicht mehr überleben. Einzelne solcher gefährdeten Regionen, die sogenannten Sauerstoff-Minimum-Zonen, gäbe es bereits und auch sie seien massiv gewachsen.
Wenn wir angucken, was sind wirklich sauerstofffreie Zonen, wo also auch keine kleinen Zooplankton mehr leben können, wo wirklich kein Sauerstoff mehr da ist zum Atmen. Diese Gebiete haben sich ungefähr um 30 Mal das Volumen der Ostsee vergrößert in den letzten 50 Jahren. Also es sind schon recht große Gebiete im Weltozean, die sich halt auch weiter ausdehnen.
Vor Peru und Kalifornien haben die Kieler Wissenschaftler solche Gebiete gefunden. Aus ihren Klimamodellen schließen die Meeresforscher, dass sich dieser jetzt bereits unerwartet schnelle Prozess in den Meeren auch noch beschleunigen wird.
Und uns treibt jetzt die Sorge um, dass Sauerstoff aktuell sehr schnell abnimmt im Ozean und dass das einen weiteren Druck auf viele Ökosysteme darstellt, den wir zusätzlich zur Erwärmung, zur Versauerung des Ozeans haben. Und diese Sauerstoffabnahme ist also eine neue Qualität. Wenn man keine Luft mehr zum Atmen hat, ist alles andere egal.
Auch zur Auswirkung von Versauerung der Ozeane und den steigenden Temperaturen des Wassers ist gerade eine neue Studie erschienen, die prophezeit, dass infolge des Klimawandels ganze Nahrungsnetze zusammenbrechen können. Wo allerdings kein Sauerstoff ist, sterben die Tiere jetzt schon. Helena Haus ist Biologin am Sonderforschungsbereich der Uni Kiel und des Geomar zu den Sauerstoff-Minimumzonen.
Gerade hier in der Ostsee zum Beispiel ist das ja manchmal offensichtlich bei so Wetterlagen, wo zum Beispiel Westwind vorherrscht, treibt dann dieses sauerstoffarme Wasser an die Oberfläche und drängt wirklich die Fische im Grunde aus dem Wasser. Also die kommen nah an die Oberfläche, können nicht mehr atmen, sterben ab, liegen dann am Strand. Das hatten wir gerade Ende letzten Sommer noch in Kiel und Eckernförde. Das ist dann gut wirklich auch für jeden zu sehen, dass dieses sauerstoffarme Wasser nach oben kommt.
Ein Grund für die Ausdehnung der Todeszonen ist eindeutig die globale Erwärmung, erklärt Andreas Oschlies. Die Temperatur an der Wasseroberfläche steigt, der gasförmige Sauerstoff ist dann schlechter löslich.
Das ist genau das Gleiche, was wir mit Champagner oder Sekt im Kühlschrank haben. Also wir kühlen ihn, damit mehr CO2 länger im Getränk bleibt. Das schmeckt dann besser. Wenn wir es in der Sonne stehen lassen, öffnen, dann blubbert alles raus und nachher ist es fade. Das Gleiche passiert mit Sauerstoff im Wasser. Wenn das Wasser warm wird, blubbert Sauerstoff raus. Es löst sich also weniger Gas.
Dieser Effekt erklärt allerdings nur 15-20% ihrer Beobachtungen, sagt Oschlies. Dass der Sauerstoff in unseren Meeren abnimmt, führen die Wissenschaftler zum Großteil auf eine Schichtung des Wassers zurück, die allerdings auch durch den Klimawandel verursacht wird.
Das Oberflächenwasser wird warm. Das ist das Gleiche, als wenn wir im Sommer im See schwimmen. Oben ist es warm, wenn wir die Beine runterhängen lassen, wird es kalt. Und das passiert jetzt mit dem globalen Ozean auch. Das warme Wasser ist leichter, das liegt dann wie ein Deckel auf dem ganzen Ozean drauf und macht es immer schwieriger, sauerstoffreiches Wasser von der Atmosphäre in die Tiefe zu transportieren.
Der Ozean wird nicht mehr durchlüftet. In den unteren Schichten des Wassers fehlt der Sauerstoff.
Gerade Thunfisch, die können einfach nicht mehr tief tauchen, wenn da Sauerstoffminimumzonen sind.
Es ist paradox. Oberhalb der Todeszonen brummt dagegen das Leben, sagt Oschlies. In den Fischereigebieten vor Peru und Kalifornien tummeln sich im Moment Wale, Robben und Delfine. Doch gerade die hohe Produktivität, die die Fischer anzieht, ist ein Zeichen, dass die Tiere in der Tiefe des Ozeans keine Luft mehr kriegen, erklärt Biologin Helena Haus.
Wenn das jetzt nur eine ganz dünne Schicht ist, die noch Sauerstoff hat, dann sind alle Fische wirklich in dieser Oberflächenschicht nur zu finden. Und auch das Gesamtwasservolumen, wo sie leben können, wo sie sich reproduzieren können, ist dann eben sehr viel geringer.
Je mehr der Sauerstoff abnimmt, desto kleiner wird also der Lebensraum, kann auch Andreas Oschlies bestätigen.
Und das ist halt eine große Sorge, die wir haben. Wo kann das hinführen? Kann das letztlich zum Umkippen von ganzen Ozeangebieten führen? Das wäre eine Befürchtung, die wir für die Zukunft haben, dass auch in großen Meeresregionen kein Leben mehr möglich sein wird.
Es geht jetzt schon schneller als erwartet. Im Nordatlantik, wo sie mit Todeszonen gar nicht rechneten, haben die Kieler Forscher isolierte Ozeanwirbel mit fast 0% Sauerstoff entdeckt. Ein komplett neues Phänomen, das durch den Klimawandel zu einer immer größeren Bedrohung wird, sagen die Wissenschaftler.
Wir sehen in Klimasimulationen, dass je stärker die Erwärmung ausfällt, desto stärker wird auch die Sauerstoffabnahme ausfallen. Also da ist eine ganz enge Korrelation. Und wir können die Sauerstoffabnahme im Ozean, im offenen Ozean, nur dann stoppen, wenn wir die Erwärmung stoppen.
Die zunehmende Sauerstoffarmut in unseren Meeren. Andrea Ring berichtete.
Hello, rainbow. What an afternoon you've chosen to appear to us. You're looking quite lovely. How are my friends, those clouds? Sweet, sweet. Mother, don't you cry again, my sister. spoke of children dying, dying in her womb. Brother, keep your wallet underneath the covers. When the snow comes, winter gets so cold, my palms can sweat no more.
Notizen aus der Wissenschaft.
Die Angst vor der afrikanischen Schweinepest wird größer. Es besteht die Gefahr, dass sich dieser Erreger auch in Deutschland weitflächig ausbreiten wird, sagten Wissenschaftler in dieser Woche. Das Virus, das von Osteuropa Richtung Westen vorrückt, ist für den Menschen ungefährlich. Bei Schweinen verläuft die Erkrankung aber in fast allen Fällen tödlich. Bislang gibt es keinen Impfstoff gegen den Erreger. In Zuchtbetrieben kann er deshalb zu großen wirtschaftlichen Schäden führen. Eiseskälte. Im Norden und Nordosten der USA und weiten Teilen Kanadas herrschten in dieser und der vergangenen Woche arktische Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius. Diese extreme Wetterlage in Nordamerika sei aber kein Grund, die weltweit zunehmende Erderwärmung in Frage zu stellen, betonen Klimaforscher. Mitarbeiter der Weltorganisation für Meteorologie, kurz WMO, erklärten, dass das vergangene Jahr das wärmste war, das jemals registriert wurde. Der Kälteeinbruch in Nordamerika markiere vielmehr den Abschluss eines Jahres, das von Extremwetterphänomenen geprägt war, zerstörerischen Tropenstürmen, Hitzewellen, Überschwemmungen und Waldbränden in verschiedenen Weltregionen. Die Masern sind wieder auf dem Vormarsch. Im südschwedischen Göteborg sind über den Jahreswechsel ungewöhnlich viele Menschen daran erkrankt, teilten Wissenschaftler mit. Viele Betroffene infizierten sich auch im Krankenhaus und in Wartezimmern von Ärzten. Auch in Deutschland haben sich die Masernfälle vermehrt. 2017 infizierten sich im Vergleich zum Vorjahr dreimal so viele Menschen. Das geht aus Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts hervor. Allerdings schwanken demnach die Zahlen von Jahr zu Jahr stark. Das Positive, die Impfzahlen steigen bei uns. Doch noch immer sind viele Kleinkinder nicht ausreichend vor der Infektionskrankheit geschützt. Masern gehen zunächst mit grippeähnlichen Symptomen und später einem charakteristischen Hautausschlag einher. Die Infektion schwächt das Immunsystem und kann in sehr seltenen Fällen tödlich enden. Gefährlich sind Masern vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
For Hamakua, who the hell were ya? And do you know by now? Remember the waiting for water falling and concentrating on myself. The quiet Ohia gave me the fever to push through cracks and reach for light. Oi kaukala e hana yola onu.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Hochwasser und Starkregen, das sind inzwischen Phänomene, die keinem von uns mehr völlig unbekannt sind. Aber wie war das in der Geschichte? Am Beispiel der Weißen Elster, einem Fluss, der durch Thüringen und Sachsen fließt, wollen Wissenschaftler jetzt ein Stück Hochwassergeschichte rekonstruieren. Dafür versuchen die Forscher, sich einen Überblick über die Sedimente in der Tiefe des Gewässers zu verschaffen. Denn die sind teilweise uralt und können vieles über die Geschichte verraten. Julia Beiswenger hat die Wissenschaftler bei ihrer Arbeit begleitet.
So, wir marschieren auf einem Hopfenfeld südlich von Leipzig und neben mir läuft Jonathan Schulz mit einer großen Anlage vor den Bauch geschnallt. Das ist ein orangefarbenes Rohr.
Also sieht praktisch aus wie eine große Regenrinne, ungefähr 5 Meter lang, die ich horizontal zum Boden vor mir hertrage. Und in beiden Enden ist jeweils eine Spule. Und die Sendespule erzeugt eben ein elektromagnetisches Feld, was eben im Untergrund reingeht und damit kann man die Leitfähigkeit im Boden messen.
Und die Leitfähigkeit des Untergrundes, die hängt davon ab, was wir für einen Untergrund haben, ob da Lehm oder Schotter ist zum Beispiel. Und diese Sedimente, die geben Auskunft über die Hochwassergeschichte hier an der Weißen Elster. Mit dabei ist der Geograf Hans von Suchodolitz. Sie betreuen das Projekt. Was genau möchten Sie herausfinden?
Wir versuchen hier ehemalige Hochwässer während der vergangenen Jahrtausende zu rekonstruieren.
Der Fluss ist jetzt irgendwo da hinten, ne?
Der Fluss liegt ungefähr 150 Meter vor uns hinter dem Deich. Und im Falle von Hochwasser hat er, als es diesen Deich noch nicht gab, seine Aue, die etwas über einen Kilometer breit ist, weitflächig überschwemmt und hat mit seinem Wasser eben auch sehr viele Sedimente mitgeführt. Das heißt, aus der letzten Eiszeit stammendes, feinkörniges, schluffig-lehmiges Material, sodass sich im Laufe der Zeit zum Teil sehr mächtige Auenlehmpakete ablagern konnten. 4 Meter Sediment heißt, da stecken ungefähr 7000 Jahre der Hochwassergeschichte der Weißen Elster drin.
Ach, das heißt, ein Hochwasser schafft gerade mal ein paar Millimeter.
Ein Millimeter, 1 bis 2 Millimeter ist sicherlich schon relativ viel pro Hochwasser.
Aha. Und diese Sedimente, die verändern die Leitfähigkeit im Boden, richtig?
Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit gibt uns einen ersten Überblick über die Bereiche, welche für uns am interessantesten sein könnten.
Okay. Das Feld ist riesig. Wie viel laufen Sie jetzt ab?
Vielleicht 72 Hektar, je nachdem, wie viel wir schaffen. Wir müssen noch mal gucken, wie viel zugänglich ist.
Und dann haben Sie ja hinten auf dem Rücken auch noch eine Antenne. Was macht die?
Hinten auf dem Rücken trage ich noch ein GPS-Gerät, sodass man wirklich genau sagen kann, okay, an dem und dem Punkt habe ich die und die Leitfähigkeit.
Und das Ganze wird dann gespeichert an diesem kleinen Computer, den Sie vor dem Bauch tragen?
Genau. Und dann kann man die einfach auf dem USB-Stick überspielen und sich auf dem Rechner angucken.
Und das machen wir jetzt gleich mal. Der Computer steht also hier in so einem kleinen Truck.
Ah ja, okay.
Auf dem Laptop sieht man eine Karte und da ist eine Fläche gelb, rot, grün schattiert.
Also wenn ich das Bild hier sehe, erkennt man hier 2 längliche Strukturen mit etwas erhöhten Leitfähigkeiten und diese sind vermutlich ehemalige Flussrinnen. Wir werden hier also ganz gezielt auch in diese ehemaligen Flussrinnen reinbohren, beziehungsweise auch in die benachbarten Gebiete, um zu schauen, ob was wir als Flussrinnen interpretieren, auch tatsächlich so interpretiert werden kann.
Okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Gehen rüber zu der Bohrstelle, die jetzt erstes ansteht. Dann haben wir hier noch einen Techniker dabei, Andreas Schneider, der hilft dabei, die Bohrmaschine aufzubauen. Was geht jetzt hier gerade an?
Wir machen einen Bohrhammer an.
Ich gehe mal ein Stück weg, damit man mich überhaupt noch hören kann. Also der Bohrhammer wird auf eine Stange gesetzt und diese Stange wird über den Bohrhammer in den Boden gerammt. Und die Stange, an einer Seite ist die offen, sodass da jetzt eben das Bodensediment reingedrückt wird.
Jetzt wird das Zielgerät auf den im Boden versenkten Bohrkern aufgesetzt und dann werden wir mit dem hydraulischen Zielgerät den Kern nach oben ziehen.
So, ganz allmählich zieht also jetzt dieses Zielgerät die Sonde wieder raus. Das Zielgerät sieht aus wie ein blaues Rohr, das auf 3 Beinen steht. Ah, jetzt haben wir hier auf jeden Fall die Sonde und in der Sonde ist jetzt Erdmaterial des ersten Meters.
Ja, und dann schauen wir uns die Sedimente mal an, was wir hier bekommen haben.
Ich sehe es eigentlich, es ist alles so einfarbig. Ich sehe gar nicht so verschiedene Farben.
Hier oben ist es etwas dunkler, wenn man genau hinschaut. Das ist so der rezente Boden, der eben durch die landwirtschaftliche Bearbeitung hier entstanden ist, wobei Humus eingearbeitet worden ist, sodass es insgesamt etwas dunkler geworden ist. Was für uns aber interessanter ist, und wir sehen hier nämlich diese braunen oberen Hochwassersedimente, die sind etwas gröber.
Grübel sehr schnell.
Genau, da ist es also auch schon ein bisschen feinsandig. Ja, das heißt, hier hat es eine ältere Hochwasserphase gegeben.
Also es ist jetzt ungefähr auf 1 Meter bis 80 Zentimeter Tiefe gewesen.
Genau, dann hat sich nachfolgend während Zeiten geringerer Hochwasserintensität, als keine neuen Sedimente aufgetragen wurden, Auenboden gebildet. Ja, und Sie sehen zum Beispiel auch Holzkohlestückchen drin.
So dick wie ein Stecknadelkopf.
Genau. Ja, dieses dunkle Teil, was etwas schmiert. Ja, und diese Holzkohle könnten wir jetzt zum Beispiel verwenden, um diese Sedimente hier mit Hilfe der Radiokohlenstoffmethode zu datieren.
Okay. Jetzt wird alle 10 cm ein Stück rausgeschnitten aus dem Bohrkern und in eine Tüte getan. Das Ganze wird dann getrocknet, ne?
Genau. Dann werden sie mit 2 mm gesiebt und dann geht die Probe ins Labor und wird eben analysiert. Also wir werden Parameter bestimmen, wie zum Beispiel den Kalkgehalt, die Korngrößen, also liegt mehr Schluff, Sand oder Ton vor, beziehungsweise wir werden auch zum Teil uns die Elementzusammensetzung der einzelnen Sedimentproben anschauen.
Wie viele Bohrungen haben Sie schon durchgeführt?
70. Wir werden aber im Laufe des Projektes sicherlich noch einige weitere 100 Bohrungen machen.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Julia Beiswenger. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Narko. Die CD heißt My Name is Beer. Und mein Name ist Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.